Computerclub 2 Tibit Spezial.
Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe kleine Zuschauer, wie Wolfgang Back sagt. Wolfgang Back, wir haben ja hier jeden Tag bei GEDATA am Stand auf der Bühne so eine ganze Menge Zuhörer, Zuschauer, die um uns herumstehen. Und es ist manchmal erschreckend, das mitzubekommen, dass die Problematik von Phishing und Farming und sowas gar nicht so in den Köpfen drin
ist. Das scheint doch noch ein Fremdwort zu sein für viele und auch haben wir noch keinen erwischt irgendwo, der mal reingefallen ist auf so etwas.
Oder es hat sich jemand nicht, man traut sich eben nicht zu sagen, hör mal, ich war so blöd und bin darauf reingefallen, obwohl, ist ja keine Schande,
passiert. Also eben. Man muss natürlich sich ein bisschen informieren, was da so jetzt so läuft. Und es gibt ja noch weitere Fälle, es gibt ja noch das Kidnapping im Internet, wo plötzlich, fangen wir mal hinten an, also beim Kidnapping kann es passieren, dass Ihre Festplatte plötzlich verschlüsselt ist. Also die wichtigen Dateiordner, eigene Dateien und sowas, wo die Sachen, die guten Sachen drinstehen normalerweise. Und es kommt dann eine E-Mail und die besagt, also wenn du nicht innerhalb von ein oder zwei Tage da 50 Euro überweist oder 100 Euro überweist oder 500 Euro überweist, dann kriegst du keinen Schlüssel mehr. Dann ist deine Platte verschlüsselt.
Also das kann natürlich teuflisch sein. Stell dir mal vor, du promovierst, hast deine Doktorarbeit auf deinem Rechner noch gar nicht ausgedruckt, zum Druck gegeben. So, und dann verschlüsselt irgendein Sausack deine Dateien da drauf. Da bist du ja nun wirklich am Ende. Da zahlst du wahrscheinlich alles, was du überhaupt locker machen kannst.
Da kommt man auf die Idee, ein Backup zu machen.
Das wäre der Punkt spätestens, wo man das machen sollte, das denke ich auch.
Ja, aber auch diese Phishing-Sachen, die ja ganz raffiniert sind oder vielleicht auch gar nicht so raffiniert sind, ist einfach nur frech, was da passiert. Und diese Farming-Sachen werden nicht verstanden irgendwie.
Unterschied zwischen Phishing und Farming, also Phishing ist, irgendjemand verteilt da E-Mails mit Aufforderungen, bestimmte Seiten zu besuchen, versteckt oder nicht versteckt, mit als getarntes Brief von eBay, PayPal, irgendwelchen Banken oder so etwas. Und man muss eben dann auf diese Seite gehen. Und Farming, das ist dann noch ein bisschen größere Schweinerei. Da bekommt man von außen ein Programm, ein trojanisches Pferd auf den Rechner gespielt. Und wenn ich dann eine Adresse anwähle, zum Beispiel eine Bank, dann wird von diesem trojanischen Pferd diese Adresse geändert, umgeleitet auf irgendeine andere in Kasachstan oder was weiß ich wo, wo die Kriminellen nicht so Angst haben müssen, eingefangen zu werden. Und dann ist man auf deren Seite und die sieht genauso aus wie die von meiner Bank, denn die haben die ja vorher kopiert und dann greifen die meine Daten ab, meine Zugriffsdaten.
Ja, die musst du aber erstmal selbst eingeben. Und da gibt es wohl Leute, die tun das auch, die glauben
der, wenn du der Sache. Von dir aus deine Bank anrufst und du merkst nicht, dass ein Programm auf deinem Rechner das umleitet auf eine Seite, die genau den Inhalt deiner Bankseite darstellt, dann tust du doch so als, dann bist du doch für dich selbst bei deiner Bank. Ja. Und dass dann deine Daten abgegriffen werden, kriegst du ja gar nicht mit. Gut,
das muss man aber jetzt wissen, dass die Bank niemals die TANS abfragen wird. Die Bank weiß normalerweise die TANS, die ich habe.
Moment, jetzt bist du auf dem Holzweg. Das ist ja Phishing. Farming ist ja, wenn du durch ein Programm in deinem Rechner umgeleitet wirst. Du versuchst deine Bank quasi aufzurufen im Internet und das Programm ändert aber diese Internetadresse auf eine andere Seite, die sieht so aus wie deine Bank. Und dann denkst du ja, du bist bei deiner Bank und gibst deine Daten BIN und dann und so weiter ein. Und dann haben die anderen das. Und deine Bank sagt dir nicht, die TAN ist ungültig, weil du hast sie ja gar nicht verbraucht. Und dann trennen die deine Verbindung und haben deine Daten und gehen an dein Bankkonto und überweisen das, was sie gerade wollen, wohin sie wollen. Das ist doch das Gemeine dabei.
Ich glaube, wir können das Conclusio aus unseren Auftritten hier vor Publikum ziehen. Wir müssen im Computerclub 2 öfter diese Problematiken ansprechen und müssen Informationen nach draußen bringen, wie man sich verhalten soll.
Wie man es erkennen kann.
Ja. Eine gute Sache ist ja in den letzten Tagen passiert. Ein Fischer in Amerika, ein PH-Fischer in Amerika, 45 Jahre alt, wurde für seine Phishing-Attacken verknackt. Und zwar mit 101 Jahren.
Hoffentlich hat er keinen Computer in seiner Zelle, dann geht es da weiter.
So, jetzt aber schnell zum Inhalt. Was haben wir diesmal für Themen?
News to Mobile ist das erste Thema. Blu-ray das nächste Thema, also neue Speichermedien überhaupt. Und dann als letztes Clipink 3.0, das ist ja eine Sache, wo wir selbst jetzt mitmischen wollen.
Ja, also mit dem ersten Thema fängt es an.
Hier auf der Cebit findet man eigentlich viele Applikationen, die auf mittlerweile alte Technologie aufsetzen, nämlich auf Mobilfunk. Mobilfunk ist in einem Umbruch begriffen. Die Technik ändert sich, sie wird erweitert und es kommen neue Sachen auf uns zu. Von der Firma Cesium ist Herr Albrecht Streller da. Herr Streller, was gibt es denn so Neues zu berichten? Denn das Handy an sich ist ja nur ein kalter Kaffee.
Das ist richtig, das Handy an sich ja, aber Sie wissen, dass das Handy immer mehr im Gebrauch ist, auch im täglichen Gebrauch, nicht nur zum Telefonieren mittlerweile oder Musik hören, sondern die ganze Kommunikation wird in Zukunft immer mehr über das Handy oder ein handyähnliches Gerät stattfinden.
Das heißt also, Festnetz ist ein Auslaufmodell?
Das könnte man so sagen, wenn denn mal auch in Deutschland UMTS zu erschwinglichen Preisen kommt, wäre durchaus das Festnetz dem Aussterben nahe.
Aber es gibt ja auch nun Technologien, die UMTS wiederum alt aussehen lassen.
Das ist richtig, aber gerade im mobilen Bereich ist UMTS doch am Kommen. Und gerade in anderen Ländern, nehmen Sie mal als Beispiel Österreich, wo UMTS zu erschwinglichen Preisen verfügbar gemacht wird, ist das die Technologie schlechthin. Wir Deutschen hinken da leider wieder ein bisschen nach. Sie wissen warum, aufgrund der UMTS-Kosten und der Gebühren, die damals die Telekom-Gesellschaften bezahlen mussten dafür.
Aber es gibt ja nun auch jede Menge Flatrates für mobile Flatrates. Das befördert wahrscheinlich auch einige Anwendungen, weil man jetzt nicht mehr die Minuten bezahlen muss, sondern wenn man im Festnetz bleibt, dann ist es ja free.
Das ist richtig und genau das setzen wir jetzt auch an mit den Produkten, die wir entwickelt haben und entwickeln. Gerade für Flatrates wird das dann sehr interessant, weil das die Kosten natürlich dann einschränkt.
Ja, Sie kommen von Cesium Mobile oder die Internetadresse, die wäre dann www.cesium.com.
Ganz genau, ja.
Und was machen Sie da? Was haben Sie für Anwendungen?
Wir haben einen Feedreader entwickelt für das mobile Gerät. Die Feedreader-Technologie ist nun auch nichts mehr großartiges.
Also die RSS.
RSS, Atom und wie das alles heißt. Genau. Sie können also eine persönliche Zeitung, sage ich mal, mit einem Feedreader am PC sich kreieren und Feeds von verschiedensten Websites bekommen, also Content von Websites. Und wir machen diesen Content dann auch verfügbar auf dem Handy. Das Ziel, was wir dahinter haben, ist, auf spezielle Kunden einzugehen und eine spezielle für den Kunden geschriebene Applikation zu entwickeln. Ein Beispiel sind Zeitschriften, Fachzeitschriften. Wir könnten zum Beispiel, ich hoffe, man darf hier auch Namen sagen, ohne dass es Schleichwerbung ist, eine Idee wäre die Bravo-Zeitschrift, die nur einen großen Kundenklientel im Kinderbereich hat. Die Kids haben heutzutage alle ein Handy. Die Bravo-Zeitschrift könnte ihren Web-Content per RSS verfügbar machen und somit könnten die Kids, die dann die Bravo-Zeitschrift entweder abonnieren oder auch diese Software auf dem Handy haben möchten und sich irgendwo runterladen, könnten sie eben mit RSS-Feeds über die Bravo versorgt werden.
Wird diesen Kindern dann zusätzlich Geld aus der Tasche gezogen oder wie wird das bezahlt?
Das Schöne beim RSS-Feed ist, dass das kein Push-Service ist wie eine SMS, also wo jemand einfach eine SMS an jemanden schickt, ob er sie nun haben will oder nicht haben will. RSS-Feeds werden auf Wunsch des Anwenders heruntergeladen. Das heißt, also man kann das natürlich minütlich machen, stündlich machen oder einmal am Tag. Dann hängt es natürlich davon ab, oder danach gehen natürlich dann auch die Kosten.
Die Bravo will natürlich Geld dafür.
Die Bravo will unter anderem eventuell Geld dafür haben, aber eventuell, das kommt jetzt darauf an, wie wir das dann auch mit der Bravo machen oder wie die Bravo das ihren Kunden...
Oder sieht die Bravo das als Werbung an für das Blatt?
Das kann auch die Bravo als Werbung für das Blatt ansehen, denn das Schöne ist an diesem Newsreader, dass wir ja nicht nur Text wie bei SMSen versenden können, sondern wir können auch Werbung, kann eingeblendet werden, es werden Grafiken und Tabellen auch können übermittelt werden. Das heißt, eine Zeitschrift wie Bravo könnte auch die Werbeflächen sozusagen auch mit anbieten.
Und damit das kostenlos quasi auch zur Verfügung
richtig stellen. Richtig. Sie hätten einen Return of Investment aufgrund der Werbung und könnten das dann den Kids kostenlos zur Verfügung stellen.
Gibt es denn andere Interessenten außer Bravo, die auch so etwas als Dienstleistung anbieten wollen?
Selbstverständlich. Wir können uns auch vorstellen, sowas als Ladies World für Frauenmagazine zu machen, wo dann der Newsreader speziell auf diese Zeitschrift die Applikation auf diese Zeitschrift angepasst wird. Das heißt, das Look and Feel wird entsprechend des Auftraggebers gemacht. Bei Frauen könnte man sich vorstellen, dass Lifestyle, Fashion und sowas.
Und den Playboy, sein. Da denken sie nicht dran.
Ach, da denken natürlich auch dran.
Die Herren auch was an.
Ja, die.
Nicht nur Ladies.
Absolut. An den Playboy denkt man natürlich genauso. Da ist das genauso möglich. Man kann auch über die RSS-Feeds auch Audio-Files oder Bilder mit übertragen. Und somit hat man dann auch mal die eine oder andere nette Dame des Playgirl des Monats auf dem Handy.
Was gibt denn der Kunde demnächst dafür aus für solche Sachen im Monat zusätzlich?
Das ist jetzt noch die Frage, die wir noch eruieren müssen, welchen Preis wir verlangen könnten als Dienstleistung, eben ob die Zeitschrift das kostenlos zur Verfügung stellt oder nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Magazine sowas kostenlos zur Verfügung stellen, weil sie ihre Kunden, ihre Abonnenten, ihre Interessenten noch näher an sich bringen.
Aber man kann ja den Inhalt der Zeitschrift nicht eins zu eins übernehmen für den Feed.
Das wäre natürlich zu viel.
Der muss natürlich ein bisschen redaktionell runtergekürzt werden.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Gibt es da Regeln dafür? Gibt es da Werkzeuge schon dafür für Handykommunikation?
Nee, das machen dann, je nachdem, die Redaktion, die Online-Redaktion, was die zur Verfügung stellt und den Text, den sie an die Headline noch mit dranhängen möchte, das können sie machen, wie sie möchten. Man kann eben sagen, das ist beschränkt auf 5 Zeilen, auf 10 oder auf 20 Zeilen. Vom Text her gibt es eigentlich keine Restriktion, aber Sie haben recht, es ist natürlich dann auch ein bisschen zu viel, wenn man den ganzen Content rüberbringt.
Herr Streller, wenn wir einen Sponsor finden würden, der das, was wir produzieren, unsere halbe Stunde einmal in der Woche oder jetzt auf der Messe täglich, der das finanzieren würde, dann könnte man unsere Sendung auch über das Mobiltelefon hören.
Absolut.
Ja. Könntest du jetzt schon hören?
Gut, das kannst du jetzt natürlich auch. Es gibt ja Dienste, die so das machen aus dem Festnetz heraus, aber mobil sind wir noch nicht so. Was würde sowas kosten? Haben Sie eine Vorstellung davon für den Anbieter, für uns?
Jetzt redest du, ich wollte auch die Frage stellen. Ich dachte, das passt doch eigentlich auch ganz gut zu uns.
Ja. Zu sehen, wie wichtig die Frage ist.
Ja klar, letztendlich müssen wir natürlich auch Geld verdienen, das ist ganz klar. Es ist ein bisschen schwierig, so einen Pauschalpreis zu sagen, weil eben je nachdem, wie das abgewickelt wird, wir könnten das über Lizenz machen, je nachdem, wie oft der Kunde das runterlädt, bekommen wir einen Bereich davon. Wir sehen, dass wir Entwicklungskosten für den Kunden haben im Rahmen, sag ich mal, von 10.000 Euro, pauschal mal. Das könnte jetzt also dann eine Einmalrechnung quasi sein.
Ja.
Oder das dann eben aufgesplittert, je nach Downloads oder wie auch immer.
Nächstes Jahr auf der CeBIT, ich denke, werden wir sehen, wie weit
werden wir mehr davon sehen. Ja. Und die Zeit ist um, Wolfgang.
Schon wieder. So schnell. Ich wollte nämlich gerade noch, wenn ich noch ganz kurze Applikation dazu geben dürfen, eine Alternative, das ist ja zum Beispiel ein Sportverein. Wie, ich sage jetzt mal, wir sind in Hannover, nehmen wir Hannover 96, dass die ihre Fans, ihre Dauerkartenbesitzer, wie auch immer, mit so einem Programm versorgen und die dann eben den Content der Live-Spiele, Live-Ticker läuft mit, die Tabelle, die Bundesliga-Tabelle kann übertragen werden und so weiter und so fort. Das wäre also auch nochmal eine zusätzliche Anwendung.
Schöne neue Informationswelt. Hier auf der CeBIT ganz neue Einsichten. Vielen Dank, Herr Streller.
Gern geschehen. Ich danke Ihnen vielmals.
Wolfgang, wir haben ja eigentlich vieles mitgemacht, so in puncto Kapazität. Wir haben mitgemacht 1987, als die ersten CDs kamen. Da bist du, glaube ich, mit einem Einkaufswagen reingerollt und hast den Einkaufswagen voller Telefonbücher.
Telefon, ja, genau.
Und wir haben dann gesagt, das alles, was hier im Einkaufswagen ist, geht auf eine CD. Und da dachten wir, das ist ja nun der Tod der Festplatten. Denn wo waren die eigentlich da so bei 100 Megabyte? Oder?
Ja, 80 Megabyte war der Standard. 40, 80, das war schon.
Und da haben wir schon gedacht, also jetzt ist es tot. Aber bis die CD so in Anfang der 90er Jahre sich so reingeschmuggelt hat,
musst du dazu sagen,
war die Festplatte schon so wieder dran vorbei.
Die CD, die war ja gar nicht so einfach. Du musstest ein extra Interface haben, das wurde in den Rechner hineingesteckt. Du musstest extra Treiber haben. Es ist nicht so wie heute, dass man ein Laufwerk nimmt, stöpselt das einfach an den Bus an, wie die Festplatte und das Ding läuft. Das waren die andere Zeiten.
Dann kam doch die DVD, die hatte dann 4,7 Gigabyte und da dachten wir, ja, das ist es jetzt. Jetzt haben die Festplattenleute wieder verloren. Nein, die DVD hat hin und her gezettelt und es hat gedauert, bis das bei den Leuten zu Hause war. Und dann waren die Festplatten schon wieder drüber.
Ja gut, und zweilagig und doppelseitig und so weiter. Und das ist und jetzt, ja alles, die sind nicht in die Pötte gekommen.
Und jetzt stehen wir wieder vor so einem Wechsel zu einem neuen Speichermedium. Da reden wir jetzt von 25 Gigabyte, von 40 Gigabyte, von 50 Gigabyte. Und irgendwann werden wir noch mehr haben. Aber die Festplatten sind ja schon jetzt schon längst wieder darüber hinaus gekrabbelt. Wir wollen über verschiedene DVD-Systeme sprechen. Und wir haben eine Dame von Primera hier. Sagen Sie mal ganz schnell Ihren Namen.
Monika Fricke ist mein Name.
Und was machen Sie bei Primera?
Ich bin bei Primera sowohl für den technischen Support als auch fürs Marketing verantwortlich. Kenne also alle unsere Geräte sehr genau. Wir sind Gerätehersteller für Dupliziersysteme. Das heißt, die Datenträger spielen bei uns eine ganz entscheidende Rolle für den Anwender, sowohl für den Kunden von uns als auch für uns selbst als Hersteller.
Können Sie denn so ein bisschen übersehen, wo es im Moment so hingeht?
Ja, das lässt sich im Moment noch nicht so ganz klar absehen. Zurzeit verkaufen wir natürlich unsere Geräte zunächst mit den herkömmlichen Datenträgern, mit CD- und DVD-Brennern. Nun sind die beiden neuen Formate, Blu-ray und HD-DVD, ja in aller Munde und sehr interessant. Und besonders die großen Speicherkapazitäten. Und was wir sagen können, ist, dass im Moment bei uns Blu-ray so etwas die Nase vorn hat.
Das kleine oder das große Blu-ray?
Das ist das große Blu-ray mit 50 Gigabyte. Wir haben sehr große Nachfragen, besonders von den Kunden, die im Archivierungsbereich tätig sind. Die möchten natürlich unsere Geräte mit der größtmöglichen Speicherkapazität haben. Und ich sag mal, für uns als Gerätehersteller ist eigentlich das auch die wichtigste Anwendung. Nicht so sehr das, was nun die Filmindustrie und diese Dinge angeht, für die natürlich diese beiden Formate auch sehr, sehr interessant sind.
Haben mit den Qualitätsunterschieden, wenn ich zum Beispiel Filme auf einem der beiden Formate habe und vergleiche es mit dem anderen, gibt es da Unterschiede? Sieht man etwas?
Also was meine Erfahrung persönlich betrifft und was ich auch so bestätigt gefunden habe, ist, dass es eigentlich keinen großen Qualitätsunterschied gibt zwischen diesen beiden Formaten. Und das ist eigentlich das, was ja auch den Anwender dann letztendlich verunsichert. Der Kunde weiß jetzt nicht, gut, würde es ein Format geben, was eine höhere Qualitätsstufe hätte, dann wäre es einfach, der Markt würde das sehr schnell entscheiden. In diesem Falle allerdings ist vielleicht die Entscheidung dann über den Preis zu fällen, über die verfügbaren Geräte, die dann letztendlich im Handel da sein werden. Und ja, bis dahin ist aber leider noch ein weiter Weg. Es ist noch nicht entschieden.
Was kostet denn so ein Rolling Blu-ray klein, Blu-ray groß und HD, DVD?
Ups.
Oh, so Pi mal Daumen, so. Wissen Sie gar nicht, weil Sie nichts mit zu tun haben. Dann müssen wir das woanders in Erfahrung bringen. Aber jetzt könnte es ja sein, dass wir in Zukunft ein bisschen durcheinander geraten, weil noch ein dritter Standard sich breit machen will. Der kommt aus China, ein neuer DVD-Standard. Hat er schon einen Namen?
Der heißt VRM, soweit ich weiß, dieser Standard. Liegt in der Speicherkapazität, dummerweise genau in der Mitte zwischen diesen beiden anderen Formaten, bei 40 Gigabyte. Und ja, das Positive daran ist, dass wir also nicht, gerade in der Filmindustrie, was diese Dinge betrifft, dass der Kunde nicht mit den DRM-Standards zu hadern hat.
Denn das kommt frei zu uns und hat dadurch meiner Ansicht nach auch eine Riesenchance.
Also wir sollten vielleicht den Zuhörern mal sagen, DRM, das ist dieses digitale Rechtemanagement, was ja bei den anderen beiden Formaten voll im System integriert ist. Das heißt also, ich bin sehr stark eingeschränkt. Ich kann nicht einfach einen solchen Film kopieren oder sonst etwas machen. Das ist ja bei dem neuen Format dann aus China nicht der Fall. Man hat ja in China sowieso ein recht lockeres Verhältnis zu Rechten, Patenten und ähnlichen Sachen. Nur dieses strenge Rechtemanagement, was wir bei unseren Formaten hier zu erwarten haben, ist ja nicht im Sinne des Verbrauchers.
Und ist ja auch schon längst geknackt.
Das kommt auch dazu, muss man sagen. Also die Entwickler scheinen ja nun ziemlich aus der dümmsten Ecke der Welt gekommen zu sein, denn die haben die Schlüssel, legen die kurzfristig im Arbeitsspeicher ab. Und wenn man den Arbeitsspeicher die Veränderungen mitschreibt mit einem anderen Programm, dann kann man die Schlüssel kurzzeitig komplett auslesen. Und sowas Blödes habe ich, also so einen blöden Kopierschutz habe ich noch nicht mal bei Sony
gesehen. Ich habe noch blöderen gesehen, weißt du noch? Da diesen Kopierschutz bei Sony, weil gerade der war, also mit dem Filzstift außen den äußersten ratten schwarzen Strich ziehen,
das
da war der Kopierschutz
ganz,
weg.
Ganz genau so dumm.
Also sowas Dummes.
Würden Sie denn auch ein solches Format, wenn es aus China kommt, einsetzen für Ihre Geräte?
Ich sag mal, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir in unsere Dupliziergeräte natürlich den Wünschen der Kunden entsprechen können und jedes Format, jedes Laufwerk, jeden Brenner integrieren können, je nach Bedarf. Ich sehe da aber wirklich eine große Gefahr auch für die beiden schon existierenden Formate, denn wenn der Verbraucher wirklich sich dafür entscheidet, dann wird es eindeutig einen Rückgang oder dann werden diese Formate ganz schnell wieder verschwinden und es wurden mittlerweile wirklich Millionen schon investiert. Es ist natürlich auch für die Hersteller jetzt nicht gerade das Beste, was also eintreten kann.
Diesen Kampf von unterschiedlichen Formaten haben wir immer wieder gesehen. Das war im Videoformat so, vorher in den Kompaktkassetten, für Audio war es so. Sachen sind immer wieder passiert. Bei CDs war es ja auch so, wir haben ja auch unterschiedliche Formate. Und erst ziemlich spät kamen dann Laufwerke, die alles konnten. Ich denke, dass man letztendlich vielleicht auch hier irgendwann einmal ein Wiedergabe- und Aufzeichnungsgerät hat, mit dem wir alle Formate lesen und schreiben können und wünsche mir, dass dann natürlich das mit dem Rechtemanagement, wo eben keins drauf ist, sich durchsetzen wird. Schönen Dank.
Übrigens zum ersten Mal, dass jetzt China zurückschlägt. Bisher haben die eigentlich nur kopiert. Wir werden mal sehen, was sie mit dem Angriff bewirken, den sie jetzt auf die westliche Welt machen, mit einem neuen Format. Das kann schon sein, denn wenn wir uns vorstellen, dass die Preise auch nicht die höchsten sein werden, dass zwei andere Formate weggeputzt werden.
Die Qualitäten auch nicht die höchsten.
Das ist richtig. Zumindest in Europa wird es eine große Rolle spielen. In USA sind die beiden anderen Formate ja schon etabliert. Da ist die Frage, wie sich das denn entscheiden wird.
Ja, jetzt sage ich Dankeschön, dass Sie bei uns waren und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch.
Ich habe mir ein sehr seltsames Hobby ausgesucht. Und zwar will ich unbedingt das Fertigkriegen, eine Terabyte Festplatte mit MP3s zu füllen. Bei 700 und so und so viel Gigabyte bin ich gelandet.
Ich verstehe den Sinn immer noch nicht. Warum eigentlich?
Ich will das so haben.
Also sinnlos.
Nein, das macht nämlich Spaß, da Programme zu schreiben, Datenbankprogramme zu schreiben und das richtig zu ordnen, auch wenn man das nicht hört, aber da richtig einzufügen und so. Das ist nach Genres zu suchen und so weiter. Das macht schon Spaß.
In welcher Datenbank machst du das?
In Access. Mhm. So, und da gibt es jetzt was Neues, denn Clipping ist ja in der Lage, mir meine fehlenden 300 Gigabyte noch zu liefern. Wenn man Clipping einsetzt, bekommt man hinten wunderschön heraus, wenn man Netzradios oder analoge Radios da hineinlässt, bekommt man wunderbar heraus MP3-Files mit dem Titel, mit dem Interpreten und das Ganze kann man wunderbar dann auf Festplatten bringen und die Sammlung wächst und wächst und wächst. Und jetzt ist hier auf der CeBIT Clipping 3 draußen. Clipping 3 hat ein paar Neuigkeiten. Peter Sommer.
Hallo.
Hallo. Was können wir da jetzt Neues? Also ganz neu ist, dass es zwei Versionen jetzt gibt. Einmal die Pro-Version und einmal die normale Version. Die normale Version wie gewohnt kostenlos und die Pro-Version kostet 14,90. Und die muss etwas können, was die andere nicht kann.
Das ist richtig. Also
vielleicht können wir erstmal sagen, was denn die neue, die Dreier-Version jetzt zu der alten kann.
Okay, da kommen wir erstmal zu. Also wir haben jetzt ein Informationsfenster. Das war früher die Streamleiste. Die kennt eigentlich jeder, der hat in den Streams gearbeitet und konnte da die einzelnen Songs halt anspielen. Und da ist es neu gekommen, dass diese Informationsleiste einmal die Informationen zum Song selber zur Verfügung stellt. Dort habe ich, wie vorher auch gewohnt, die Möglichkeit, die Website der Künstler anzuwählen. Ich kann einzelne Songs kaufen. Aber es werden zum Beispiel auch die Lyrics für einzelne Songs angezeigt. Das heißt, ich habe jetzt neu in Clipping 3 die Möglichkeit, wirklich den Song ja quasi sogar mitzusingen.
Das finde ich jetzt wieder gar nicht gut, dass das jetzt kommt.
Okay.
Denn ich möchte ja auf meiner Terabyte-Platte vielleicht alle Songs mit Lyrics haben.
Und ja, dann fang doch nochmal an.
Nein!
Da kannst du dein Hobby ja noch länger ausüben.
Also die Lyrics, das sind die Texte zu allen Liedern, die mitkommen.
Richtig.
Das finde ich sehr interessant.
Ja. Ich denke, das wird auch ziemlich gut ankommen bei den Usern. Zusätzlich haben wir dort noch eine Shoutbox. Die Shoutbox ermöglicht es den Usern, einzelne Songs oder einzelne Interpreten zu diskutieren. Das heißt, ich wähle einen Song an und wenn ich dort in der Shoutbox einen Kommentar niederschreibe, wie zum Beispiel, diesen Song finde ich total klasse oder den Künstler habe ich schon mal gesehen, dann können die anderen Clipping-User genau meinen Kommentar dort auch sehen und können dort dann auch wieder einzelne Kommentare hinterlassen. Und so können sich halt wirklich Diskussionen entwickeln.
Das sind also jetzt die Neuerungen. Wo bekommen denn unsere Zuhörer die neue Version her? Direkt bei euch wird die auch
online,
noch?
Klar. Die kann online runtergeladen werden oder man kommt vielleicht jetzt sogar auf der CeBIT bei uns am Stand vorbei. Da verteilen wir gerne noch ein paar CDs. Und ansonsten kann man die natürlich auch über www.clipping.de einfach so herunterladen.
Ja. Jetzt aber zu der neuen Version, die Geld kostet. 14,90 €.
Ja.
Was kann die denn mehr dafür?
Das ist die Clipping Pro Version und die Clipping Pro Version hat drei Features, die in der Standardversion halt nicht enthalten sind. Das wäre zum einen die Clip-Funktion. Diese Funktion ermöglicht dem User, einzelne Clips auf Wechseldatenträger zu speichern.
Sie zum Beispiel.
Ganz genau. Ja. Oder aber, wir haben jetzt ganz neu gemacht und zwar ist das eine Integration in iTunes. Das heißt, ich kann einzelne Songs auswählen und kann die auf Mausklick direkt in iTunes übertragen und müsste dann nur noch meinen iPod zum Beispiel anschließen und hätte die Songs sofort auf meiner auf meinem iPod. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, denke ich. Ich denke, damit werden wir unheimlich viele User glücklich machen.
So, und die dritte Sache ist, dass ich mit der professionellen Version alle Radios anklicken kann oder 25 Radios anklicken kann.
Ja.
Und die parallel aufzeichnen kann.
Ganz genau.
Ich. Und die Normalversion macht 3 Radios, was auch schon ganz nett ist.
Ja, also
kommt eine ganze Menge zusammen.
Genau. Also mit 3 Radiosendern ist man schon sehr, sehr gut dabei.
25 Radiosender parallel.
Ja.
Was brauche ich denn da für eine Bandbreite?
Da wird einiges gefordert. Also wenn ich
25. Das heißt also, mit meinem analogen Telefonanschluss, da komme ich nicht aus.
Nee, da muss schon ein etwas dickeres Kabel ins Haus
kommen. Und ISDN reicht auch nicht.
ISDN würde auch nicht reichen. Also da kann man gut 2 bis 3 Sender aufzeichnen. Das funktioniert also alles ohne
Probleme. Also DSL und welche Geschwindigkeit muss ich haben?
Mindestens 1000, würde ich sagen.
Dann kann ich aber 25 Radios parallel aufnehmen?
Nee, 25, da kommen wir noch nicht dran. Also wenn ich ein 1000er DSL habe, wäre ich so bei 4 bis 5 Sendern, ohne dass ich jetzt wirklich Probleme habe, wenn ich zum Beispiel parallel noch Webseiten aufrufe.
Ich habe 6 und komme auf 25. 4 mal 6 ist 24.
Du meinst, du hast 6 Megabit.
Ja.
Das andere ist.
Achso, mit X meinst du. Jetzt kommen wir aber noch zum Schluss zu einer ganz tollen Sache. Und zwar sind wir da auch dran beteiligt. Wir haben von euch gekriegt eine sogenannte Provider-ID. Die sage ich jetzt mal. Das ist die 12-59300. So. Wer sich ein Clipping runterlädt von eurem Server, der möge dann diese Nummer eingeben als Provider-ID. Und wir können dann in dem Informationsfenster unten bei Clipping, können wir zentral auf den Tobit-Server legen, heute Abend kommt die neue Sendung, Themen der Sendung, so und so, als Banner quasi, und erreichen dann alle unsere Leute. Und das ist eine völlig neue Art der Werbung fast.
Und ne? Ja, für unsere Leute kostet das natürlich nichts. Die sind ganz normal mit ihrem kostenlosen Clipping dabei. Und wir können Informationen darüber nach Hause schicken.
Und wenn wir das so richtig so im Handling klar haben, dann reden wir nochmal darüber. Denn das wird viele interessieren, wie wir mit ihnen auch in Kontakt treten können.
Wolfgang Back hat den ganzen Tag versucht, da reinzukommen und das hinzukriegen. Und geflucht hat er eigentlich nur über Vista, weil es damit nicht ging. Warum auch
immer. Vielleicht über die Firewall, vielleicht sperren die uns hier aus. Also es läuft hier noch nicht, aber ich kenne es ja eigentlich schon.
Wenn wir nächste Woche wieder zurück sind, dann werden wir es auf jeden Fall in Betrieb nehmen.
Wenn ich einen Laptop habe.
Ach was, du hast zu Hause einen richtigen Computer. Schönen Dank, Peter Sommer.
Ja, kein Problem. Schönen Tag.
Da sind wir jetzt schon wieder am Ende der Sendung.
Ein
Bedürfnis habe ich noch. Ab und zu kommen da so Mails, die sagen, könnt ihr nicht dies und das und da sind wieder Fehler drin und da ist nur Rauschen oder was weiß ich auch. Oder könnt ihr nicht warten, bis ihr euren RSS-Feed annonciert, bis das Ding hochgeladen ist. Wir arbeiten hier unter wirklich extremen Bedingungen. Wir sind in einem Studio, haben einen Rechner.
Kleinen Studio.
Müssen mit diesem Rechner alles machen. Aufnehmen, schneiden, zusammenführen, die Texte machen, die Feeds machen. Wir teilen uns das am Stück. So, es ist wirklich eine schwere Arbeit. Und ich möchte all denen danken, die uns wirklich aufmunternde Mails schicken und sich bedanken und freundlich sind.
Und ich möchte mich jetzt vielleicht schon bedanken bei Ronald Eikenberg. Der hört sich heute Abend die Sendung an und schreibt was ins Internet,
weil wir es hier gar nicht machen können.
So, also, und jetzt Daumen hoch Ein Böb. Baum hoch, ja.
Und ruckezuck.
Nein, zickezack.
Das war
Computer Club 2 CeBIT Spezial.
Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.
Der Computer Club 2 und G-Data sind Partner auf der CeBIT. Das Softwarehaus aus Bochum hat sich auf Security spezialisiert und ist in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Zur diesjährigen CeBIT hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung entwickelt, die PCs vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt und gleichzeitig wertvolle Daten automatisch sichert. Die neue Premium Security Suite ist auf Vista, XP und 2000 spezialisiert und wird nach der CeBIT als Einzel- und Dreierlizenz im Handel sein.